Hallo und herzlich willkommen zu meinem Format Hops genommen und zur mittlerweile 7. Folge. Mit Hops genommen möchte ich Aussagen und Positionen der AfD widerlegen, aber auch ein Format schaffen, das sich ebenso aktuellen rechtspopulistischen Themen, der Rolle der demokratischen Parteien und Akteure und generell der Frage widmet, wie wir unsere Demokratie wieder stärken. Wir sprechen in diesem Format also über aktuelle politische Themen und auch über Populismus und Rechtsextremismus. Der Name ist also Programm. Uns geht es ums politische Einordnen, inhaltliche Widerlegen, Kontextualisieren und Hops nehmen. Hops genommen erscheint jede Woche in voller Länge auf YouTube und auch als Podcast-Folge über alle bekannten Kanäle und natürlich auch als Snippets auf Instagram und TikTok. Folgt mir also gerne auch hier für mehr. Fangen wir aber an mit Folge 7. Aus dem, was in den letzten Tagen passiert ist, müsste ich eigentlich 2 Folgen drehen. Es wird ernst. In dieser Woche wurde im Bundestag der Gruppenantrag auf ein AfD-Verbotsverfahren, initiiert von CDU-Abgeordneten Marco Wanderwitz, eingereicht. Für alle, die das jetzt zum ersten Mal hören, ja, ihr habt richtig gehört. Der Bundestagsabgeordnete Marco Wanderwitz gehört zur CDU-Fraktion. Und damit beginnt diese Folge von Hops genommen mit einer guten Nachricht. Es gibt sie noch, die stabilen Konservativen, denen der Schutz der Demokratie wichtiger ist als den rechtspopulistischen Weg von Friedrich Merz mit einzuschlagen. Ehrenmann Marco Wanderwitz ist sächsischer Politiker und weiß deshalb genau, warum das Parlament und die Demokratie jetzt aktiv werden muss gegen die demokratie- und menschenfeindliche AfD.
Ich komme aus Sachsen. Die sächsischen Lebensverhältnisse sind etwas anders als die in Schleswig-Holstein beispielsweise. Bei uns ist 5:12, was die Demokratie betrifft. Und ich möchte weiter in der Demokratie leben.
Er selbst schreibt auf X, Zitat, die AfD ist eine rechtsextreme Partei, eine große Gefahr für unser Land, unsere freiheitliche demokratische Grundordnung. Wir wollen, dass das Bundesverfassungsgericht ihre Verfassungstreue prüfen kann. Und genau darum geht es. Der Antrag auf ein AfD-Verbotsverfahren verbietet bei Annahme nicht die AfD instant, sondern gibt dem Bundesverfassungsgericht nur die Möglichkeit der Verfassungsprüfung der AfD. Unterstützt wird der Gruppenantrag von Wanderwitz von Abgeordneten aller demokratischen Fraktionen. Abgestimmt über den Antrag werden soll im November. Nach dieser ermutigenden Nachricht kommt nun die schlechte Nachricht. Die Spitzen der Fraktionen der CDU-CSU und der FDP haben bereits angekündigt, den Antrag nicht zu unterstützen. Und auch aus den Spitzen der Grünen und der SPD-Fraktion wird große Skepsis geäußert, ob man nicht erst noch genug Beweise gegen die AfD sammeln sollte. Und da drängen sich natürlich 2 Fragen auf. Erstens, haben wir nicht jetzt schon genug Beweise, um die Prüfung wenigstens anzustoßen? Schließlich reden wir beim Gesamtprozess von Jahren, die ins Land gehen werden. Und zweitens, wir sprechen seit Jahren von der Gefahr der rechtsextremistischen AfD und seit langer Zeit ganz konkret von einem Parteiverbotsverfahren aufgrund der Gefährdung der Demokratie. Warum wurden anscheinend die vergangenen Monate nicht ausgiebig genutzt, um genug Beweise zu sammeln? Nach meiner Wahrnehmung haben die demokratischen Parteien Angst, und zwar nicht nur die vielleicht berechtigte Angst vor einem Scheitern vor dem Bundesverfassungsgericht, sondern politische Angst davor, dass die AfD damit in eine Opferrolle schlüpfen kann. Und ich muss sagen, egal wie man es dreht und wendet, die AfD wird sich immer in diese Opferrolle begeben und gegen die demokratischen Parteien hetzen. Die Frage ist politisch eher, zeigt man als demokratische Partei hier Haltung oder knickt man ein vor einem von der AfD gestrickten Opfernarrativ und legitimiert man damit ungewollt die AfD als nicht verfassungsfeindlich. Das ist eben auch Teil der Risikoabwägung mit fatalen Auswirkungen, wenn die demokratischen Fraktionen einen Antrag auf AfD-Prüfung ablehnen. Deshalb mutig bleiben und mehr Vertrauen in unseren Rechtsstaat zeigen, liebe Demokratinnen und Demokraten. Sehr gut auf den Punkt bringt das auch Anwalt Jun.
Vielleicht sind die Strategen der AfD einfach schlauer als andere Politiker, zumindest wenn es darum geht, Menschen Angst zu machen, denn das ist die Paradedisziplin. Und jetzt haben sie es geschafft, dass viele Leute ihnen auf den Leim gehen, in der Befürchtung, dass das Narrativ verfängt, nämlich das Narrativ, dass die Altparteien eine Partei verbieten wollen, dass die Altparteien undemokratisch handeln und dass das Ganze am Schluss schief geht und dann steht man da als blöd. Tatsächlich ist das nämlich gar nicht so. Tatsächlich steht es der Bundesregierung, dem Bundestag nicht zu festzustellen, nicht einmal zu beantragen, dass eine Partei verfassungswidrig ist, sondern nach § 43 des Bundesverfassungsgerichts Verfassungsgerichtsgesetzes steht es Ihnen nur zu, die Prüfung zu beantragen, ob eine Partei verfassungswidrig ist.
Ein Parteiverbotsverfahren hat eine Menge zu tun mit dem Ding, vor dem ich hier stehe, eine Radarkontrolle. Aber wenn es darum geht, gegen das Grundgesetz zu verstoßen, gibt es nicht so viele von diesen Dingen. Es gibt im Grunde nur eine einzige Kontrollmöglichkeit und das ist das Bundesverfassungsgericht. Ansonsten gilt nach Artikel 21 Grundgesetz das Parteienprivileg. Das besagt nämlich, dass jede Partei als demokratisch rechtmäßig gilt, so lange bis tatsächlich festgestellt worden ist durch das Bundesverfassungsgericht, dass sie es nicht ist. Und wenn wir uns dann entscheiden, nicht wir, sondern der Bundestag, unsere Abgeordneten, zu sagen, nein, wir stellen den Antrag nicht, dann ist das Signal an die AfD, wir können tun, was wir wollen. Das Ding ist abgebaut, es gibt keine Kontrolle, es gibt keine Sanktionen, es gibt auch keinen Grund mehr, vorsichtig zu sein und irgendwelche überschießenden Radikalen einzufangen. Dafür gäbe es keinen Grund, wenn der Bundestag signalisiert, nein, wir sind nicht bereit, eine Prüfung durchzuführen. Wir nehmen die AfD an, so wie sie ist. Deswegen ist diese Entscheidung eine Schicksalsentscheidung für unsere Demokratie.
Alle 5 Jahre erscheint die in der Wissenschaft sehr anerkannte Shell-Studie, die im Kern fragt, wie geht es der Jugend? Hier werden Jugendliche und junge Menschen im Alter zwischen 12 und 25 Jahren befragt, welche Einstellungen sie zu Politik, Gesellschaft, Zeitgeist, Beruf, Familie und Freizeit haben. Die Ergebnisse, insbesondere im Bereich Politik, sind auch für SoziologInnen überraschender als gedacht. Während die meisten Befragungen in der letzten Zeit den Eindruck erweckt haben, dass junge Menschen tendenziell rechts seien, zeigt die Shell-Studie ein differenzierteres und auch ein anderes Bild. Der Leiter der Shell-Studie, Politikprofessor Matthias Albert, fasst zusammen, wir beobachten keinen allgemeinen Rechtsruck der jungen Generation. Es gebe zwar einen erheblichen Anteil verdrossener, unzufriedener Jugendlicher, darunter auffallend viele junge Männer, die sich abgehängt fühlen, die sich klar rechts und gegen alles, was modern erscheint, positionieren, aber ihr Anteil liegt bei rund 12%. Diese kleine Gruppe prägt keinesfalls eine ganze Generation. Die Studienergebnisse zeigen, dass die politische Einstellung der 12- bis 25-Jährigen in Deutschland eher links der Mitte verortet ist. So ordnen sich 46%, also fast jeder zweite der Befragten, selbst als links oder eher links ein. 18% sagen von sich, sie seien rechts oder eher rechts. Wir halten also fest, so pauschal wie die junge Generation in den letzten Wochen und Monaten als rechts bezeichnet wurde, stellt sich das bei genauer Betrachtung nicht dar. Wenn man überhaupt eine Gruppe identifizieren kann, die sich nach rechts bewegt, dann sind das die jungen Männer.
25% der männlichen Jugendlichen bezeichnen sich heute als eher rechts oder rechts. Das sind deutlich mehr als die 16% noch vor 5 Jahren, aber es sind nicht mehr als diejenigen, die das vor 10 oder 15 Jahren gesagt haben. Wenn ich alle zusammenzähle, kommt eine politische Positionierung der Jugendlichen leicht links von der Mitte heraus. Und dass der Durchschnitt eben gleich bleibt in dieser politischen Positionierung, liegt daran, dass ich nach 44% von vor 5 Jahren heute 51% der Mädchen als links oder eher links einordnen. Das gab es noch nie, dass so viele Jugendliche nicht sagen, ich weiß es nicht, sondern sich zwischen links und rechts überhaupt einordnen können.
Auch spannend ist, dass viel mehr junge Menschen politisch interessiert sind als in der Vergangenheit. Mehr als die Hälfte ist politisch interessiert. Auch die Bereitschaft zum politischen Engagement ist in den vergangenen Jahren enorm gestiegen. Vom Tiefpunkt im Jahr 2006 von 20% auf mittlerweile 37%. Die Shell-Studie bringt auch zum Ausdruck, dass die Zuversicht etwas höher ist als vor 5 Jahren. Gleichwohl sind junge Menschen auch enttäuscht von den gesellschaftlichen Verhältnissen. So stimmen 55% der Aussage zu, Zitat, die meisten Maßnahmen, die vom Staat getroffen werden, bringen mir persönlich keine Vorteile. Extremistische Positionen werden von der großen Mehrheit weiterhin abgelehnt. Allerdings stimmen 18% der jungen Menschen und damit mehr als in den vergangenen 20 Jahren der Aussage zu, dass es in der Gesellschaft Konflikte gebe, die nur mit Gewalt ausgetragen werden könnten, was die Forscher der Studie als einen Indikator für einen Anstieg an extremistischer Neigung werten. Die größten Sorgen machen sich junge Menschen mit 81% vor Krieg in Europa. Mit 67% auf Platz 2 folgen Befürchtungen mit Blick auf die wirtschaftliche Lage und Armut. Auf Platz 3 folgt die Klimakrise. Auf Platz 4 mit 64% ist die Angst vor wachsender Feindseligkeit zwischen Menschen und Platz 5 die Sorge um soziale Ungerechtigkeit. Was sagen uns diese neuen Ergebnisse bezogen auf die Jugend und darauf, was die Politik daraus für Schlüsse ziehen sollte? Zum einen, die Jugend muss viel aktiver von der Politik mitgenommen werden. Und sie möchte das auch. Sie ist politisch interessiert, sie will anpacken und sie verlangt zu Recht mehr politische Maßnahmen, die sich auch nach jungen Menschen ausrichtet, insbesondere wenn es um die wirtschaftliche und soziale Lage von jungen Menschen, aber auch bezogen auf den gesellschaftlichen Zusammenhalt insgesamt sowie den Abbau sozialer Ungerechtigkeiten geht. Die junge Generation hat eine große Sehnsucht nach privater, aber auch nach gesellschaftlicher Stabilität, was angesichts der krisenhaften Zeit, geprägt von Corona, Ukraine-Krieg, Krieg in Gaza und dem wachsenden Rechtsextremismus auch nachvollziehbar ist. Diese Zahlen sind eigentlich eine Chance für die Politik, endlich junge Interessen und Stimmen mehr in den Fokus zu nehmen, gerade weil junge Menschen in einer überalterten Gesellschaft in der absoluten Minderheit sind. Wer Extremismus und Demokratieverdrossenheit aufhalten will, muss bei der Jugend ansetzen und liefern. Spannend in diesem Zusammenhang ist auch, dass 58% der jungen Menschen Ausländerfeindlichkeit in diesem Land mit Angst entgegensehen, während im Vergleich dazu nur 34% Sorge aufgrund der Zuwanderung nach Deutschland haben. Diese Zahlen decken sich übrigens mit der ebenfalls im Oktober veröffentlichten Studie der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung, nach der sich die Mehrheit der Menschen in Deutschland erheblich mehr vor der AfD als vor Zuwanderung fürchtet. 36% der Erwachsenen haben Angst vor Zuwanderung, während 62% Angst davor haben, dass die AfD das Sagen bekommt. Das heißt, die angebliche Migrationsangst in der Gesellschaft, die in Medien und Politik dieser Tage von vielen Seiten herbeigeschrieben und geschrien wird, ist gar nicht so ausgeprägt, wie behauptet wird. Das wird aber als einer der Hauptgründe genommen, um migrations- und menschenfeindliche Politik voranzubringen. Wenn sich die Politik aber wirklich nach dem richten würde, was die Mehrheit will und was die Mehrheit am meisten sorgt, dann sollte sie diese Zahlen ernst nehmen und lieber stärker und konsequenter gegen die AfD als gegen zugewanderte und geflüchtete Menschen vorgehen. Apropos Hoffnungsschimmer Jugend. Am Dienstag fand im Deutschen Bundestag das alljährliche Planspiel Jugend und Parlament statt, in dem junge Leute zwischen 17 und 20 Jahren in die Rolle fiktiver Abgeordneter schlüpfen, eine Koalition und eine Opposition bilden, Gesetzentwürfe und Änderungsanträge erarbeiten und einbringen und schließlich auch im Plenum diskutieren. Außerdem diskutieren die jungen Leute mit VertreterInnen der Fraktionen und haben auch die Gelegenheit, mit diesen direkt ins Gespräch zu gehen. Für die AfD war Alice Weidel da. Während die anderen Vertreter der Fraktionen, wie zum Beispiel Heidi Reicheneck von den Linken, Grüße gehen raus an Heidi, umringt waren von jungen Menschen, saß Alice Weidel alleine, ohne interessierte Jugendliche, auf ihrem Stuhl. Das schien der Alice Weidel ganz schön auf den Magen geschlagen zu sein. Schaut mal, wie sie auf die hervorragende Frage dieses jungen Mannes reagiert.
Ich hätte eine Frage an Sie, und zwar, ich hatte den Fall, dass wir bei der Gesetzgebung ein Gesetz hatten, wo ich nicht 100% dahinter gestanden habe und es ein bisschen gegen, ja auch gegen meine persönliche Meinung auch, aber auch gegen meine Meinung in meiner, ja in meiner Rolle war. Und wie man es schafft, ja Meinungen oder Gesetze zu vertreten, die vielleicht auch gegen die eigene Lebensweise sogar sind.
Also vielleicht könnten Sie das konkretisieren, wenn Sie mich direkt ansprechen, was Sie eigentlich genau damit meinen.
Wirklich großen Respekt. Manchmal braucht es nur eine Frage, um die Verlogenheit von AfDlern aufzuzeigen. Ich würde diesem jungen Mann sehr gerne eine Hops-genommen-Tasse schicken. Wer diesen grandiosen Typen kennt, schreibt mir seinen Namen als DM oder als Kommentar. Das ist wirklich großartig und ein großes Vorbild für die Demokratinnen und Demokraten im Bundestag. So geht man mit der menschen- und demokratiefeindlichen AfD um. Aber Alice Weidel ist jetzt eh nicht so bekannt dafür, souverän mit guten Fragen umzugehen. Ein weiteres Indiz übrigens dafür, dass demokratische Gepflogenheiten einfach nichts für Frau Weidel sind. Wie auch hier zu sehen.
Mal zum Parteienverbot zurück. Frau Weidel, haben Sie ein grundsätzliches Problem mit der wehrhaften Demokratie? In den 50er Jahren wurden auch zwei Parteien und damit Millionen Wählerstimmen verboten. Die KPD und die SAP hatten damals auch, waren im Bundestag vertreten, wurden verboten. Halten Sie dieses Verbot auch für undemokratisch?
Ich habe Ihnen alles dazu gesagt, was ich von diesem Verbotsantrag halte. Gibt es noch weitere kluge Fragen oder?
In Folge 3 von Hops genommen haben wir bereits über den AfD-Strategen Erik Ahrens und die Desinformationsstrategien der AfD gesprochen. Jetzt hat die NGO Hope Not Hate ein rechtsextremes Geheimnetzwerk unterwandert und dabei diese Äußerung des rechtsextremen Aktivisten Erik Ahrens mitgeschnitten, in denen er sagt, er wolle der nächste Führer Deutschlands werden.
It's all in, it's really for the race now. But not actually losers, we're actually trying to
affect change.
Trying to climb the ladder too. And I think we can shortcut it.
My vision is actually to one day run in Germany in a Trump-like fashion. Yeah. Which hasn't been done for 100 years. To run a populist movement centered around a person. Yeah. Which I was looking for, who can be this? Yeah. Who just can't. I probably have to go into that role.
Ein Führer wie ihn Deutschland, Zitat, seit 100 Jahren nicht mehr hatte. Vor 100 Jahren war übrigens Adolf Hitler Vorsitzender der NSDAP. Zum Zeitpunkt der Aufnahmen war Erik Ahrens übrigens der Social-Media-Stratege für den AfD-Rechtsaußenmann und AfD-Europaabgeordneten Maximilian Krah. Ein weiteres Beispiel für die faschistischen Kräfte und die Demokratiefeindlichkeit der AfD. Wenn wir von politischer Realitätsverweigerung sprechen, dann fällt dieses grandiose Video von AfD-Spitzenkandidaten in Brandenburg, Hans-Christoph Berndt, auf.
Wir haben in Deutschland mehrere stündlich Messerattacken.
Im Einzelfall finden sich in den letzten 6 Monaten wie viele Übergriffe der von Ihnen genannten Art in Brandenburg?
Sagen Sie es mir, Herr Wiebrecht, jeden Tag kann einer passieren. Wie viele waren es genau?
Keiner.
Nicht einer. Aber es könnte jeden Tag einer passieren.
Ja, könnte alles sein. Diese Behauptung hat nichts mit der Realität zu tun, aber könnte ja sein. Ein sehr schönes Beispiel, das zeigt, wie plump und mit welch billigen Methoden die AfD, wenn die weniger klugen Strategen mal kurz nicht aufpassen und andere wie Herr Berndt zu Wort kommen, die Angst vor Migration mit Lügen und Falschbehauptungen schürt, um politisch davon zu profitieren. Deshalb merken, Demokratie und Menschenfeinden kann man nicht glauben und vertrauen. Wir kommen zur Auswertung der Frage der Woche. Ich habe euch das letzte Mal gefragt, welche Strukturen und Angebote gibt es bei euch im Kiez, im Stadtteil, im Dorf, die einen wichtigen Beitrag dazu leisten, nachbarschaftliches Zusammenleben und damit auch das demokratische Miteinander zu stärken? Oder was fehlt bei euch konkret? Wie lässt sich das Miteinander in eurer Nachbarschaft aktiv und nachhaltig stärken? Eure Antworten waren wirklich sehr interessant. Vielen Dank dafür. Sie haben deutlich aufgezeigt, wie unterschiedlich die Gegebenheiten in Deutschland sind und das nicht nur im Vergleich Großstadt zum Land. Einige haben kaum oder überhaupt keine sozialen oder nachbarschaftlichen Strukturen vor Ort. Einige nehmen auch selbst und ehrenamtlich als Nachbarn die Dinge in die eigene Hand. Ich lese jetzt mal ein paar Antworten vor, die vielleicht für den einen oder die andere Inspiration sein können, Ähnliches kommunalpolitisch und nachbarschaftlich auch vor Ort anzustoßen. Peggy Wilsonne schreibt auf Instagram, wir haben als AnwohnerInnen zunächst eine Inni für Verkehrsberuhigung gegründet. Nach und nach haben sich weitere Innis gegründet und wir haben uns als Verbund zusammengetan. Da ich in der Bezirksverordnetenversammlung bin, konnte ich immer wieder unterstützend Anträge für unseren Verbund einbringen. Außerdem hatten wir für ca. 2 Jahre ein Kiezbüro mit einem Ansprechpartner. Das hat uns bei der Vernetzung sehr geholfen. Leider gibt es dieses Büro nicht mehr. Eine Vernetzungsstelle und ein kostenloser barrierefreier Ort zum Treffen sind sehr hilfreich. So konnten wir uns auch treffen, auch online. Von dort aus wurde ein Newsletter versendet, Flyer konnten gedruckt werden etc. Hilfreiche Ideen gibt es übrigens bei Kiez Connect. Festland e.V. schrieb, wir schaffen unsere Kulturangebote selbst. Seit 20 Jahren gibt es unser Projekt Dorf macht Oper, außerdem Landfest, Weihnachtsmarkt, Culture Returns, Konzerte, Lesungen, Sommerkunstcamps für alle, die Lust haben mitzumachen, partizipativ und für jedes Alter. Also nicht warten, sondern selber machen. Über mehr Unterstützung für unser Engagement und Ehrenamt wären wir trotzdem sehr froh. Nela Rupp antwortete, das öffentlich geförderte Nachbarschaftsheim bietet sehr viel, da ist für alle was dabei. Die Ortsgruppe meiner Partei, der Chor im Kiez und nicht zuletzt der Wochenmarkt als Supertreffpunkt. Was fehlt, sind die Stadtmöbel, die dazu einladen, im öffentlichen Raum zusammenzukommen und sich aufzuhalten, ohne sich einen Kaffee kaufen zu müssen. Bussi Gesicht kommentierte auf Instagram, ich lebe in einer Kleinstadt an der Ostsee, allein aufgrund des Tourismus gibt es hier zumindest im Sommer einiges, was Einheimische mitnutzen. Wie zum Beispiel fast jede Woche große Mottofeste am Hafen und Strand, einige Lokale, in die man gehen kann und so weiter. Das Nachtleben ist zwar nahezu eingeschlafen, nachdem die alten Läden größtenteils dicht sind und die Jugendlichen fühlen sich sehr übergangen, aber für junge Familien und Erwachsene gibt es eigentlich viel. Afterwork-Partys, ... singt, Gildefeste, Quiz-Nights, Oktoberfeste, Laternenumzüge, Lichterfeste, Freiluftkino, geführte Wanderungen, sehr aktive Kirchengemeinden, die viel für alle gemeinsam anbieten, Haus der Jugend, Fenster, Adventskalender, Weihnachtsmarkt und so weiter. Da sind nur wenige Sachen genannt, da gibt es noch viel mehr. Wir in unserer Nachbarschaft aus ca. 50 Wohneinheiten haben eine WhatsApp-Gruppe, organisieren gemeinsam Punschabende mit Feuer, Stockbrot und so weiter. Auch einen gemeinsamen Straßenflohmarkt gab es schon. Also haben wir eine gute Mischung aus verschiedenen Angeboten. Man muss aber auch selbst tätig werden, um in echten Kontakt zu kommen und Angebote zu erhalten. Oasen Anna schrieb, wir betreiben einen Gemeinschaftsgarten und verbringen viel Zeit damit, Menschen zu aktivieren, um sich bei uns zu treffen und etwas miteinander zu tun. Ohne jemanden, der die Leute gezielt anspricht und zieht, würde hier auch fast nichts passieren. Schöneborn Peter kommentierte, bei uns im Dorf mit ca. 140 Einwohnern gibt es einen sehr rührigen Dorfverein, der Wanderungen, feste Ausflüge oder auch Gemeinschaftsabende organisiert. Dies ermöglicht uns als neu zugezogene, schnell Kontakte zu knüpfen. Meine Beobachtung ist auch, dass dadurch viele Menschen in Kontakt kommen, die sonst vielleicht weniger Kontakt hätten. So zum Beispiel jung und alt. Ich finde das sehr hilfreich. Wir kommen zur aktuellen Frage der Woche. Ich würde gern von euch wissen, welche drei Themen haltet ihr für am relevantesten, die die Politik verstärkt angehen und lösen sollte? Schreibt mir, wenn möglich, genau drei Begriffe in die Kommentare. Ihr könnt natürlich gerne eure Themenwahl darunter kurz begründen. Wir werten eure Antworten in der nächsten Folge von Hops genommen aus. Das war's auch schon mit der 7. Folge von Hops genommen. Ihr findet wie immer alle relevanten Quellen der Folge in den Shownotes. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, dann hinterlasst mir doch gerne als Unterstützung eine Bewertung auf eurer Podcast-App des Vertrauens und auch hier auf YouTube. Auch über euren Subscribe freue ich mich sehr. Folgt mir auch gerne auf Instagram und TikTok für direktes Feedback. Freue ich mich über eure DMs auf Instagram. Wir sehen und hören uns nächste Woche wieder. Ciao.